Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, Pensionszins, und Herr Schmidt hat das Wort.
Danke sehr. Die Diskussion geht momentan darum, ob jetzt unterschiedliche Zinssätze für die Bestimmung von DBO, Dienstzeitaufwand und Nettozinsen, verwendet werden können. Da hatte sich die AG ja schon in ihrem Auftrag mit befasst. Insofern möchte ich jetzt kurz auch die Ergebnisse der Diskussion in der AG vorstellen. Nochmal kurz als Hintergrund. Die SEC hatte in 2015 gegenüber Vertretern der Big Four-Gesellschaft geäußert, dass sie keine Einwände haben, wenn die Unternehmen von dem herkömmlichen Verfahren auf diesen Spot-Rate-Approach wechseln. Insofern haben das jetzt etliche Unternehmen inzwischen in den USA oder US-GAAP-Bilanzierer genutzt und wenden den Spot-Rate-Approach an. Wenn so Modellrechnungen ergeben, dass ungefähr 15-20% der Zinskosten beim Spot-Rate-Approach gesenkt werden können und der Dienstzeitaufwand kann um 4-6% sinken, der in der G&V ausgewiesen wird. Dadurch, dass es nun in den USA ein großes Thema ist, wird das auch für oder in Europa und auch in Deutschland interessant, so dass dort die Diskussion wieder erneut auflebt, die schon in vorhergehenden Jahren mal eher auf theoretischer Ebene diskutiert wurde. Man kann vier Methoden oder vier grundsätzliche Methoden unterscheiden, wobei der Mixed Approach auch nochmal drei Unterkategorien aufweist. Die herkömmliche Methode, oder bei der herkömmlichen Methode wird ein Einheitszins, quasi ein gewichteter Durchschnittszins, ermittelt. Und dieser ermittelte Durchschnittszins wird dann auch verwendet, um den Servicekost und den laufenden Dienstzeitaufwand und die Nettozinsen, beziehungsweise jetzt, hier ist jetzt für die Diskussion nur interessant, dass wir uns auf den Zinsaufwand konzentrieren, der Zinsaufwand bestimmt. Dieser Einheitszins wird eigentlich dadurch ermittelt, dass für die DBO alle zukünftigen Rentenzahlungsströme mit den entsprechenden laufzeitkonkurrenten Zinssätzen diskontiert werden, also sprich mit den Spot Rates. Und im zweiten Schritt wird dann der Einheitszins gesucht, der zur gleichen DBO führt, also zu dem gleichen Verpflichtungsumfang. Das ist dieser Einheitszins, mit dem dann die Servicekosten und der Zinsaufwand berechnet wird. In diesem Modell wird zugrunde gelegt, dass die Zinsstrukturkurve sich vom Jahresanfang zum Jahresende hin nicht ändert und gleichzeitig wird ein Beharrungszustand angenommen. Das heißt, das Zahlungsprofil der zukünftigen Zahlungen bleibt auch gleich, in dem Geschäftsjahr die neu erdienten Ansprüche, also wozu dann auch die Neuentritte zählen, konstant bleiben. Bei dieser Methode kommt es dazu, dass der laufende Dienstzeitaufwand überschätzt wird, da jetzt ein gemischter Bestand quasi zugrunde gelegt wird, und dieser gemischte Bestand hat natürlich ein längeres oder beziehungsweise ein kürzeres Zahlungsprofil als nur die Zahlungen, die aus den neu erdienten Ansprüchen des laufenden Geschäftsjahres entstehen werden. Gleichzeitig wird der Zinsaufwand unterschätzt, da bei diesem Verwendung der Spot Rates beziehungsweise des Einheitszinses nicht berücksichtigt wird, dass er die Zahlungen vom Anfang bis zum Ende des Jahres um eine Periode oder sprich um ein Jahr kürzer wären. Der Idealfall sieht es nun so vor, dass sich die Überbewertung der Servicekosten mit der Unterbewertung der Zinskosten ausgleichen. Insofern hat man dann am Ende des Jahres unter der Prämisse, dass die Annahmen eintreten, genau die DBO berechnet, die man erwartet hat. Das heißt, es kommt zu keinen systematischen versicherungsmathematischen Gewinnen oder Verlusten. Wenn wir jetzt die einzelnen Methoden uns angucken, geht es natürlich erstmal darum, zu beurteilen, ja, welche Methode ist vorteilhaft, welche ist nicht so vorteilhaft. Und dabei bietet sich an, darauf zu gucken, ob systematische, versicherungsmathematische Gewinne oder Verluste entstehen, weil nach IAS 19 sind diese versicherungsmathematischen Gewinne oder Verluste halt im OCI zu erfassen und laufen nicht über die Gewinn- und Verlustrechnung. Das heißt, hier kommt es dann in dem Moment zu einer nicht ganz so präzisen Darstellung der Ertragslage in der Gewinn- und Verlustrechnung. Auswirkungen auf die DBO hat es nicht, weil da bleibt bei jeder Methodik bleibt die Rechenmethodik oder die Berechnungsmethode für die DBO immer gleich. Also der Verpflichtungsumfang, der dann ausgewiesen wird in der Bilanz, ist identisch bei allen Methoden.
Wobei man da natürlich, was Sie im Papier auch geschrieben haben, nochmal sagen muss, bei dieser Methode, sagen Sie, idealerweise gleicht sich das aus. Das ist ja teilweise auch Zufall. Also es ist ja nicht immanent in dieser Methode, sondern es hängt davon ab, wie meine Zusammensetzung ist. Wenn ich überwiegend aktive habe, habe ich schon wieder systematisch Gewinne oder Verluste. Also von daher würde ich das jetzt nicht unbedingt als Vorteil ansehen und sagen, diese Methode gegenüber den anderen vermeidet systematisch versicherungsmathematische Gewinne oder Verluste. Das ist schwer jetzt als Vorteil darzustellen, weil wir kommen ja gleich sehr wahrscheinlich, Sie haben es ja gerade angedeutet, naja, wägen wir die mal gegeneinander ab oder wie auch immer. Das ist dann immer schwierig, das als Vorteil da zu bringen. Aber Sie haben es ja auch in dem Papier gesagt, je nachdem, wie die Zusammensetzung ist, kann es ja wohl auch dann zu Gewinnen oder Verlusten führen, je nachdem, ob ich mehr überwiegend aktiv habe oder überwiegend Rentner. Ne?
Genau. Also der Vorteil bei dieser herkömmlichen Methode ist, sie ist halt eingeführt, allgemein akzeptiert. Nachteil ist, es ist irgendwo dann doch bloß eine Näherungsmethode, die sich im Idealfall ausgleicht. Aber bei den Beständen, wie sie jetzt momentan existieren, gerade auch wenn viele geschlossene Bestände existieren, dass dann die Methode dann doch nicht mehr so die herausragenden Ergebnisse liefert, sag ich mal.
Wir starten die ganze Diskussion, das haben Sie auch richtig schön dargestellt, in Texte für 1 ja, mit der Annahme, es hätte ein Gespräch zwischen den Big Four und der SEC gegeben. Dazu gibt es kein Papier, dazu gibt es keinen Mitschnitt, das ist nichts Offizielles. Dann sagen Sie weiterhin nochmal schön, dass dieses Gespräch, das da stattgefunden hat, auf das berufen wir uns jetzt alle mal. Und in diesem Gespräch ging es darum, wenn das stimmt, ob man die Spot-Rate-Methode anwenden darf. Das heißt, von etwas Einfachem, nämlich einem Durch... Wenn wir mal die Hypothese mal nehmen, dieses Gespräch hätte stattgefunden.
Und dann stimmt das.
Dann würden wir sagen, in dem Gespräch ging es darum, ob die SEC zugestimmt hätte, dass ich ein Näherungsverfahren durch etwas Präziseres, nämlich anstatt eines Durchschnittszinses, nehme ich periodenspezifische Spotrates für jeden Auszahlungstermin. Darüber hat man sich unterhalten und darauf ist jetzt wieder konjunktivisch bitte zu verstehen, hätte die SEC gesagt, da würde sie nicht gegen opponieren. Und dann fangen wir an, diese ganzen anderen Verfahren aufzumachen. Und diese anderen Verfahren machen wir jetzt auch für IFRS, ohne da nochmal grundlegend uns drüber zu unterhalten, dass die Pensionsbilanzierung nach US GAAP komplett anders ist als nach IFRS. Wir haben den IAS 19 OCI Approach, den gibt es nach US GAAP nicht. Das heißt, nach US GAAP ist egal, was passiert, ist der Periodenaufwand ist der gleiche. Da gibt es nicht eine Verschiebung zwischen OCI und G&V. Dass wir müssen also, bevor wir jetzt hier überlegen, bevor man überhaupt überlegt, was alles zulässig ist, was da diskutiert wird, muss man ja, glaube ich, mal vergleichen, wie buche ich nach US GAAP, wie buche ich nach IFRS und welche Auswirkungen haben die einzelnen Verfahren auf das Periodenergebnis nach US GAAP und das Periodenergebnis nach IFRS. Und was man dann ganz schnell sieht, ist, dass nach IFRS wir mit den Verfahren, die jetzt hier diskutiert werden, immer nur ein Effekt tatsächlich verfolgt wird. Und das ist, ich schiebe Aufwand aus der G&V ins OCI. Und das geht nach US GAAP überhaupt gar nicht. Und dann irgendwie zu sagen, wir nehmen eine Diskussion, die nach US GAAP ist und das dürfen die Unternehmen da alles, das halte ich für schwer bedenklich.
So habe ich das aber hier gar nicht verstanden. Ich hab das Papier erstmal so verstanden, dass bedingt durch den, ich sag mal, durch die Sensitivität, die Zinsen inzwischen haben, man überlegt, ob es bessere Methoden, verfeinerte Methoden geben kann, die auch nach IFRS zulässig sind, wo man bisher vielleicht gar nicht so fein geschaut hat und jetzt sich überlegt, welche Methode wäre denn alternativ gegebenenfalls noch zulässig. Natürlich immer vielleicht noch mit der Idee, entweder, wie gesagt, etwas mehr ins OCI zu schieben oder man kommt eben zu einem anderen Zins oder zu einer anderen Zinsverteilung zwischen einem aktiven und einem passiven Bestand, was je nachdem, über welche KPIs man steuert, dann auch förderlich sein kann. Also ich glaube, das ist das, was wir hier erstmal relativ neutral haben. Ich würde es nicht so ganz aggressiv sehen.
Es tut mir leid, man muss, wenn man was heißt in der Mitte, verfeinern. Verfeinern von was? Wenn es um Verfeinern von Ausweis im G&V-Ergebnis oder OCI ist, ist das für mich kein Verfeinern, das ist Accounting-Gestaltung. Das ist nicht Verfeinern, das ist Verschieben von einem oder anderen. Ne, das ist so, und da müssen wir überlegen, ob etwas eine Verfeinerung ist. Und ja, der Spot Rate Approach in der Reinkultur ist eine Verfeinerung. Dann gehe ich nämlich hin. Und damit kann man auch adressieren, dass ich mehr aktive und mehr alte habe. Aha. Ich kann aber nicht, muss mir dann einer erklären, warum ich aufzinse mit der Ein-Jahres-Spot Rate und die Differenz, die sich dann für die Verbindlichkeit einstellt, ich zinse ab mit. Ich mache ein Beispiel, ich zinse ab mit 4% und die ein Jahre, ist es im Moment nicht, würde aber abzinsen mit 4% und die ein Jahre Spotrate ist 0,5%, zinse mit 0,5% auf und die Differenz dieses Ansatzes, die 3,5% Aufzinsung, die fehlen, die gehen durchs OCI. Was ist daran Verfeinerung? Das ist für mich, das ist knallhartes KPI-Tuning. Also nichts anderes. So, und Pension ist kompliziert genug. Wir reden immer darüber, dass Adressaten Rechnungslegung nicht verstehen. Und das, was hier gemacht wird, das ist Komplexität hoch 3. Pension ist per se schon schwierig. Und jetzt fangen wir noch an dem Zinssatz. Mit dem einen Zins zinse ich ab, mit dem Anteil des Zinses zinse ich auf, mit dem Zins bestimme ich den Dienstzeitaufwand. Das ist die Komponente, die ins OCI geht. Das kann ich keinem mehr erklären.
Ja, wobei, ich sage jetzt mal, da muss man ja... Das ist ja grundsätzlich schon mal eine Wertung drin, dass man sagt, OCI ist schlecht.
Nein.
Ja, klar, wenn ich sage, da wird. Sorry, darf ich nur kurz. Weil, wenn ich sage, da wird was ins OCI verschoben, wird was von einem besseren, nämlich aus der G&V ins OCI. Das ist ja die Wertung. Wenn man da sagt, dem würde ich schon mal widersprechen, ob es wirklich so ist. Und die Verfeinerung, also ich meine, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht, weil wir sind ja noch gar nicht durch die ganzen Sachen durchgegangen. Wir fangen jetzt an, schon alles durcheinander zu werfen mit Spotrate und dann werden unterschiedliche Zinssätze, vielleicht sollten wir die mal nacheinander besprechen. Ich glaube, grundsätzlich sind wir uns da einig, wenn ich auf einzelne Jahresscheiben gehe und ich kann jetzt konsequent immer auf alle gehen, ja, jedes Spotrate, da sind wir uns, glaube ich, einig, das ist eine Verbesserung. Ja. Ob ich jetzt von der Verbesserung noch wieder zurückgehe und unterschiedliche Zinssätze, das muss man dann sehen, was dabei rauskommt. Aber ich würde zunächst mal sagen, dass ich, für mich ist OCI per se nichts Schlechtes. Das ist die Entscheidung des IASB gewesen, zu sagen, bei so langfristigen Rückstellungen wie IAS 19 gibt es halt auch Auswirkungen, die ich jetzt mal nicht im Jahresergebnis zeige. Und von daher wäre ich da jetzt erstmal ein bisschen neutral. Also würde jetzt nicht sagen, das ist per se schlecht.
Ja, es sollte symmetrisch sein, dass ich dann auch zu den quasi periodengerechten Zinssätzen auch wieder aufzinsen.
Das war ich doch bei der Spotrate haben wir nicht gedacht, wenn man bei dem Mix.
Das soll es durcheinander werfen.
Ja, genau.
Bei der Spotrate ist es nämlich nicht so, da gehe ich hin jedes Mal und wende dann jeweils die Spotrate zur Aufzinsung. Das ist vollkommen konsequent. Das ist, ja. Wobei ich natürlich bei der Spotrate, wie wir auch sagen, ja auch dann zu versicherungssystematisch kommen kann oder nicht, ne? Je nachdem, wie ich den Punkt
auswähle. Genau, also weil
sie. Aber ich sag mal, am Ende gibt es für jeden Punkt, glaube ich, Pros und Cons. Also ich sehe jetzt nicht, dass eine Methode den anderen, bis auf die 3C, die ja auch absolut abgelehnt wird, eine den anderen überall überlegen ist oder unterlegen ist. Das sehe ich nicht. Aber ich will jetzt auch nicht der Diskussion vorgreifen. Vielleicht sollten wir einfach die einzeln mal durchgehen und sagen, Pros und Cons.
Ja, also darum, die nächste Methode wäre dann die vollständige Zinsstrukturkurve oder Spot Rate Approach. Hier werden für alle Zahlungen dann die laufzeitkonkurrenten Zinssätze angewendet. Ergebnis, also DBO ändert sich nicht, die bleibt ja immer gleich. Der laufende Dienstzeitaufwand wird präziser berechnet, weil es jetzt wirklich die entsprechenden Laufzeiten zugrunde gelegt werden, also präziser als in der herkömmlichen Methode. für den Zinsaufwand kommt es aber zu systematischen versicherungsmathematischen Verlusten. Das heißt, der Zinsaufwand wird zu niedrig berechnet, weil die Verkürzung der Fälligkeit der zukünftigen Zahlung nicht mit berücksichtigt wird. Also ich gucke am Anfang des Jahres, welche Zahlungen wären fällig, und das ist sozusagen Spotrate, eine Zahlung, die in 10 Jahren fällig ist, wird halt mit einer Spotrate von 10 Jahren diskontiert. Jetzt hat man aber am Ende des Jahres ist die Zahlung ja nur noch 9 Jahre entfernt, das heißt, ich müsste eigentlich die Spotrate von 9 Jahren verwenden. Das mache ich nicht, insofern kommt es hier schon zu einer Unterbewertung des Zinsaufwandes, der dazu führt, dass systematisch versicherungsmathematische Verluste entstehen, die sich im OCI kumulieren.
Also ich zinse ab mit 10 Jahren und dann zinse ich doch auf wieder mit der 10-Jahres-Spotrate. Die ist doch tendenziell höher als die 9-Jahres-Spotrate, also ist der Aufwand höher. Ich nehme jetzt in die Zinsstrukturkurve, wenn die steigt. Ich habe einen Normalverlauf der Zinsstrukturkurve. Dann ist die 10-Jahres-Spotrate höher als die 9-Jahres-Spotrate. Wenn ich mit der 10-Jahres-Spotrate aufzinse, anstatt mit der 9-Jahres-Spotrate, ist der Aufwand doch größer. Prämisse ist, ich zinse mit der 10-Jahres-Spotrate ab, richtig. Ich bin jetzt in T0 und ich habe eine Zahlung, die ist fällig in 10 Jahren. Zinse ich 10 Jahre ab und dann bin ich ein Jahr weiter in T1. Dann habe ich den Zinsaufwand, den berechne ich nach der Spotrate-Methode mit der 10-Jahres-Spotrate multipliziert mit dem Anfangsbestand in T0 und nicht mit der 9-Jährigen. Den 9-Jährigen rechne ich dann die DBO, die Zahlung rechne ich dann, also ich zinse ja auf mit der 10-Jahres-Spotrate. Und dann zinse ich wieder ab, die DBO, die gleiche Zahlung mit der 9-Jahres-Spotrate. Und daraus ergibt sich wahrscheinlich eine Differenz, weil sich die Zinsstrukturkurve bewegt hat. Aber das ist normal. Das ist halt einfach, wenn die Zinsstrukturkurve gleich bleiben würde, dann müsste, das was der Guido gesagt hat, dann kommt es zu dem zufälligen Ausgleich. Dann habe ich nämlich keine Schätzungsabweichung. Aber warum komme ich zu einer Überbewertung? Das verstehe ich nicht. Oder einer Unterbewertung des Aufwands. Die 10-Jahres-Spotrate ist ja tendenziell höher als eine 9-Jahres-Spotrate, dann würde ja ein höherer Betrag rauskommen und nicht ein niedrigerer. Das verstehe ich nicht das Ganze.
Also das Ganze, wenn man es jetzt...
Machen Sie es einfacher mit einer Zahlung von 100, die zinsen sich ab um 10 Jahre. Und dann kommt da meinetwegen 80 oder sowas raus. Und dann zinsen sich die 80 auf mit einem 10-Jahres-Zins. Da kommt ein höherer Aufwand raus, als wenn ich die 80 aufzinse mit einem 9-Jahres-Zins. Was Sie gerade gesagt haben, ist aber, ich komme zu einer Unterbewertung des Aufwands, also zu wenig Aufwand, weil ich mit dem 10-Jahres-Zins aufzinse. Das kann aber nicht sein. Wenn die Zinsstruktur normal verläuft, ist der 10-Jahres-Zins höher als der 9-Jahres-Zins.
Ja, aber es reicht dann trotzdem nicht, um den angestiegenen Wert der DBO am Jahresende auszugleichen. Also, wenn man jetzt ein konkretes Beispiel...
Dann habe ich die Spotrate falsch abgeleitet. Das kann nicht sein. Finanzmathematisch...
So, dass ich... Also, ich bin jetzt nicht... Ich habe es mir so erklärt. Die gehen ja immer von einer steigenden Zinsstrukturkurve aus.
Von der normalen.
Und dass sie... Genau. Und dass sie... Naja, von der normalen. Es gab auch mal... Das ist ja kein Naturgesetz. Oder sowas oder so.
Heißt normale.
Die normale ist halt ja, so, ist normal. Aber ich will damit nur sagen, es gibt auch andere Fälle und ich glaube, das ist am Ende auch ein Thema. Spot Rates und Forward Rates, dem liegen immer irgendwelche Zinsstrukturkurven, Überlegungen zugrunde, wie werden die in Zukunft aussehen. Also das ist ja alles, ich sage es mal, nicht Kaffeesatzleserei, aber am Ende muss ich sagen, da liegen immer irgendwelche Theorien dem zugrunde und deswegen bin ich auch eher offen zu sagen, ich kann Spot Rates nehmen oder Forward Rates oder wie auch immer, weil dem immer. Gut, aber. Ich habe mir den Fall jetzt hier so, aber vielleicht liege ich, Herr Dr. Schmidt, müssen wir nochmal helfen. Ich habe einen zu niedrigeren Zinsaufwand, das ist ja die Idee hier, der ist zu niedrig, weil ich das erste Jahr mit dem niedrigen, bei einer steigenden Zins, wir sind ja jetzt wirklich Jahr für Jahr für die Scheibe, für das erste Jahr abzinsen. Jetzt bin ich am Ende des Jahres, habe einen verkürzten, ich habe nicht mehr 10 Jahre, sondern 9 und sage jetzt, ja, der Zinssatz für ein Jahr ist ja jetzt um 1 nach rechts gerückt auf der Zinsstrukturkurve. Der ist höher und deswegen hätte ich eigentlich einen höheren Zinsaufwand von Anfang an haben müssen. Das habe ich ja später auch, wenn ich die Forward Rates nehme. Mhm. Ich nehme dann ja die Forward Rates und sage schon, aha, wie wird denn der Zins am Ende des nächsten Jahres sein für ein Jahr? Der ist dann schon höher und den nehme ich. Also so habe ich mir das erklärt, dass bei der Spot Rate der Zinsaufwand deswegen zu niedrig ist. Bei Forward, das ist, glaube ich, Methode 3a oder was so, Da kommen wir ja dazu, dass wir am Ende sagen, da habe ich, wenn die Zinsstrukturkurve so verläuft, wie ich es mir vorstelle, das ist ja auch immer ein Thema, dann hätte ich immer präzise gerechnet, keine Versicherungsmargin, Gewinn und Verlust. Es würde also alles komplett für den Teil in die G&V gehen. So habe ich mir das, wie Sie jetzt sagen, ob ich das, weil das wäre die Argumentation zu sagen, jetzt dadurch verstehe ich, dass der Zinsaufwand da zu niedrig berechnet wird. Wenn ich die Forward Rate nehme, dann wäre er richtig. Aber immer bei zeigender Zinsstrukturkurve, steigender. Wenn es anders wäre, dann wäre es genau umgekehrt.
Ja, dann gibt es andere Effekte, aber das ist halt so die normale Zinsstrukturkurve, die üblicherweise halt steigend ist, hat man das. Ja, also man zinst dann zwar mit dem höheren Zinssatz auf, dem 10-jährigen Zinssatz, aber der ist nicht hoch genug, um den Effekt aus am Jahresende, dass die DBO höher ist, auszugleichen. Also vielleicht nochmal...
Das ist konsistent. Ich zinse mit A ab und zinse mit A auf und damit komme ich im Ergebnis, käme ich, wenn ich jetzt nur ein Jahr abzinsen würde und ein Jahr aufzinsen würde, käme ich wieder genau bei meinem erwarteten Zahlungsmittelabfluss an. Es ist zumindest in sich konsistent.
Aber wenn ich nicht mit A aufzinse,
B und der ist höher. Dann habe ich ein Problem. Aber
ist das konsistent ist, da bin ich dabei. Aber man sagt ja,
ich gehe dann ja am Anfang des Jahres und sage, wie wird der Zins am, eigentlich muss ich sagen, wie wird der Zins am Ende des nächsten Jahres sein? Weil ich will ja eigentlich die Rückstellung berechnen auf das Jahresende. Ich arbeite aber mit Annahmen am Jahresanfang. Berücksichtige aber nicht, dass die Zinsen
korrekt. Steigen. Aber das Problem bei Forward Rate
in sich ist es schlüssig bei den Spot Rates. Ja. Bin ich bei dir.
Weil das Forward Rate Problem ist doch irgendwie auch, ich habe keine Forward Rate für die nächsten 15 Jahre. Die Forward Rates habe ich irgendwie für vielleicht maximal 3 Jahre. Dann ist dann aber schon, wird es dann ganz dünn, eine Forward Rate zu sehen.
Also die Forward Rates kann man ja wiederum aus der Spot Rate Kurve herausrechnen. Und das. Also vielleicht nochmal das an einem Beispiel plastisch zu machen. Also man hat jetzt in 10 Jahren eine Zahlung von 1.000. Die 10-Jahres-Spot-Rate ist 1,1%, die 9-Jahres-Spot-Rate ist 1%. So, wenn man jetzt die DBO am Jahresanfang berechnet, erhält man einen Wert von 896,73 Euro. Die DBO am Jahresende beträgt 914. Einfach einmal mit 1,1% über 10 Jahre diskontiert, das andere Mal mit 1% über 9 Jahre diskontiert. Das heißt, da ist eine Differenz von 17,97. Nee, das ist jetzt, steht nicht in...
Ja, wir müssen es ja gar nicht an Zahlen, das ist klar, wenn ich Spotrates nehme und sage, ich möchte am Ende einer Periode eines Jahres berechnen, nehme aber, das wäre mein Zinssatz, nehme aber bewusst den am Anfang des Jahres. Dann ist es klar, dass ich zu einem, wenn ich so rechne, zu niedrigen Zinsaufwand komme. Der passt konsistent insgesamt. Wenn es nicht so wäre, hätte ich am Ende ja keine versicherungsmathematischen Verluste, die habe ich halt. Also in dem Sinne, wenn ich es jetzt so definiere, er ist zu gering, weil ich einen versicherungsmathematischen Verlust habe, Klammer auf, wäre für mich jetzt nicht das Problem. Das war ja eben mein Thema, also ob es ins OCI geht oder nicht, ist für mich kein Gütekriterium. Deswegen ist, glaube ich, diese Methode in sich schlüssig, meiner Ansicht nach auch genauer als die Durchschnittsmethode und ich hätte da jetzt kein Problem mit, dass man die anwendet.
Wenn man sie durchgängig anwendet.
Ja, so ist sie ja definiert.
Die Methode ist viel komplizierter. Das ist ein Horror, das in der Praxis umzusetzen, wer das machen möchte. Die führt auf jeden Fall zu präziseren Ergebnissen und ist konsistent. Da hätte ich auch kein Problem mit der Methode. Ich habe sie noch nicht in der Praxis gesehen.
In der Praxis wird eher die Methode 3a angewendet, wo dann sozusagen der Dienstzeitaufwand und die DBO mit dem laufenden mit den Spotrates berechnet wird, aber der Zinsaufwand weiterhin mit dem Einheitszins berechnet wird. Und hier ist das Problem, dass da keine konsistente Methode mehr existiert, sondern hier auch der Zinsaufwand, auch wie vorher bei der herkömmlichen Methode dargestellt, unterbewertet wird. Das heißt, es kommen im Endeffekt wieder systematisch versicherungsmathematische Verluste entstehen dann halt. Der laufende Dienstzeitaufwand wird präziser berechnet, ja, aber die ganze Methode ist halt in sich nicht mehr schlüssig und passt halt dann nicht mehr mit den ganzen Annahmen zusammen. Der Forward Rate Approach, also die Methode 3b, da wird halt der Zinsaufwand über die Forward Rates berechnet, dass da halt der Einjahres Forward Rate gesehen wird, um jetzt an dem Beispiel, wie ist jetzt die Forward Rate zwischen der Zahlung von zwischen 9 und 10 Jahren beispielsweise. Hier entstehen keine systematischen versicherungsmathematischen Gewinne oder Verluste. Es ist eigentlich die präziseste Methode von denen, weil der laufende Dienstzeitaufwand wird genau berechnet und der Zinsaufwand wird sehr präzise berechnet. Ja, also verursacht natürlich mehr Anforderungen oder mehr Berechnungsschritte, die jetzt aber gegebenenfalls auch nicht mehr so viel schwieriger sind gegenüber der reinen Spotrate. Und dann, was vorhin schon angesprochen wurde, was eigentlich generell abgelehnt wird, ist die First-Year-Forward-Rate, beziehungsweise das ist ja identisch mit der Spot-Rate. Grundgedanke bei dieser Methode ist, dass man ja nur vom Jahresanfang auf ein Jahresende aufzinst, also sprich um ein Jahr nach vorne geht, was ja aber tatsächlich nicht der Fall ist, sondern ich muss ja die Zahlungen betrachten, die jetzt auch zukünftig alle um ein Jahr kürzer werden. Also die Methode wird eigentlich generell abgelehnt als eine sehr aggressive Rechnungslegungsmethode. Dann gibt es noch die Split Discount Rate Approach, also wo dann der Plan in unterschiedliche Untergruppen eingeteilt wird, also beispielsweise nur in zwei, so aktive und Rentnerbestand, und für die jeweils die Einheitszinsmethode gerechnet wird. Hier ergibt sich natürlich das Problem, dass die Einteilung eines Plans oder Unterteilung eines Plans in mehrere Untergruppen nicht so ganz mit dem Grundgedanken von IAS-19 übereinstimmt, dass ja hier ein Plan in seiner Gesamtheit zu betrachten ist. Dann war noch wurde die Frage an die AG gerichtet, wie jetzt die AG den Wechsel von der herkömmlichen Methode auf eine andere Methode beurteilt. Ob das jetzt ein Change in Accounting Policy oder ein Change in Accounting Estimate ist. Da hat sich die AG ganz klar, oder sieht die AG ganz klar, dass es ein Change in Accounting Estimate ist, weil die Grundlagen der Berechnung von DBO, Zinsaufwand und laufenden Dienstzeitaufwand sich ja nicht ändern, nur die Parameter, die in die Berechnung mit eingehen, bleiben gleich. Und wenn man sich jetzt die vorgeschlagenen Änderungen am IAS 8 anguckt, dort wird es dann eigentlich für den Fall noch deutlicher, dass es hier ein Change in Accounting Estimate ist.
Herr Schmidt, eine Frage nur, weil das aus dem Papier nicht so ganz klar hervorgeht. Sie hatten jetzt gesagt, 3c wird allgemein abgelehnt, ich nehme an, auch in der AG.
Ja.
Hat man sich denn zu der Zulässigkeit nach IAS 19, was die anderen Methoden angeht, geäußert? Oder hat man... Also ich sage jetzt mal, die herkömmliche Methode, klar, ne, das wird wohl kein Thema gewesen sein.
Also in der AG wird gesehen, dass die anderen Methoden nicht nach IAS 19 verboten sind. Also da gibt es keine explizite Regelung. Insofern wird gesehen, dass man diese Methoden anwenden könnte. Bis auf 3c. Bis auf 3c, also die wird so abgelehnt. Jetzt ist dann sozusagen, wäre dann noch im Anschluss die Frage an Sie, wie Sie die anderen Methoden bewerten, ob Sie sagen, können so bestehen bleiben, können so an oder dass sie angewendet werden können, oder sollte da gegebenenfalls Klarstellung beim ISB erbeten werden, ob da eine Methode nicht im Sinne des IAS 19 ist, beziehungsweise ob da irgendwelche Einschränkungen gemacht werden können oder sollten. Einfach vor dem Hintergrund, wenn unterschiedliche Methoden angewendet werden, dass es dann auch die Vergleichbarkeit natürlich der angegebenen Zahlen noch weiter erschwert wird, als es bei Pensionsthemen eh schon der Fall ist.
Ich meine, Sie hatten es ja vorhin schon angesprochen. Interessant ist im Prinzip die Methode 4 vor dem Hintergrund, sagen wir mal, was kann ich nach IAS 19 als Einheit sehen, als einen Plan, und was löse ich oder was trenne ich da wieder heraus? Und gerade, ich sag mal, die Entwicklung der Pensionsverpflichtungen in Deutschland zeigt ja eigentlich, dass Alt- und Neubestände sich teilweise erheblich unterscheiden und man vielfach eben auch einen Überhang an inaktiven Planmitarbeitern hat, sodass allein durch diese Methodenwahl bei einer gesplitteten Zinswahl sich vermeintlich eben auch positive Effekte auf KPIs ergeben würden. So. Wenn man sich das rein ökonomisch ansieht, aktiver Bestand versus passiver Bestand, habe ich da durchaus, sagen wir mal, ökonomisch keine großen Bedenken, wenn man das klar und transparent darstellt, was man an der Stelle gemacht hat. Die grundlegende Frage ist, da ihr S19 so sehr auf einen einheitlichen Zinssatz abzielt und diesen einheitlichen Zinssatz sogar auf die Aktivseite gezogen hat, ist das zulässig oder nicht? Insofern, wenn Sie fragen, was ist eigentlich das, was ihr als Interessantes mitnehmt, dann ist es für mich einerseits dieser vierte Approach, der sicherlich, wenn er in Anführungszeichen abgesichert wäre, mehr Anwendung finden würde. Momentan sehen wir eben, dass er kaum oder noch nicht angewendet wird. Und der zweite Aspekt ist bei der Frage Change in Accounting Policy oder Change in Estimate. Haben Sie gesagt, die AG hat es grundlegend so gesehen, dass man immer einen Change in Estimate hat. Dem stimme ich auch zu, unter der Prämisse, dass das, was ich dort ermittle, ein besseres Bild ist. Also für mich ist immer die Frage, wenn ich Alternativen habe, wozu führt das denn, wenn ich meine Policy ändere? Führt das gegebenenfalls dazu, dass ich auf der einen Seite Komplexität herausnehme, was auch was Gutes ist, Kosten reduzieren kann, aber vielleicht eine etwas mathematisch ungenauere Zahl ermittle, dann drehe und wende ich mich immer, ob das noch ein Change in Estimate ist oder dann wirklich ein Change in Policy.
Das ist ein Change in Policy, Change in Estimate vielleicht zuerst. Das würden wir nur, also würden auch sagen, es ist ein Change in Estimate, wenn ich von Methode 1 in Methode 2 gehe. Bei Methode 2 oder Methode 1 ist ja ein Einheitszins und der Einheitszins lässt sich zurückführen auf verschiedene Spot Rates. Das ist ja ein verdichteter Zins, der aus verschiedenen Spot Rates eigentlich gewichtet hergeleitet ist und damit kann das nach unserem Verständnis nur ein Change in Estimate sein. Das sehen wir anders, wenn man gehen würde von Methode 1 oder Methode 2 in die Methode 3, wenn man wechselt in einen Mixed Approach, würden wir das als Change in Policy ansehen, weil da ändere ich das Gedankenmodell. Da mache ich nicht aus einem Zins, den ich etwas granularer bestimme, sondern ich ändere tatsächlich die Aufzinsung oder die Abzinsung. Das wäre für uns ein Change in Policy. Allerdings würden wir für diesen ganzen Mixed Approach sowieso einen Showstopper sehen, weil das nicht konsistent ist. Methode 4 haben wir intern diskutiert, da fehlt hier das Anwendungsbeispiel. Methode 4 geht für uns auch, würden wir niemals generell ausschließen, weil Methode 4 ist auch nichts anderes als Methode 1 oder Methode 2, nur dass ich homogene Subportfolien bilde. Das Problem, was wir sehen bei Methode 4, ist allerdings ein Problem des Cliff-Effekts. Ich mache Mitarbeiter 30 bis 35 Jahre, 35 bis 40, 40 bis 45, würde ich jetzt meinetwegen mal so 5 Jahre Scheiben die Mitarbeiter machen. Dann habe ich immer ein Problem, wenn die große 35-jährige Gruppe rüberflutscht in die Gruppe der 36 bis 40-Jährigen. Also immer dann, wenn ich switche von einer Gruppe in die andere Falle, kriege ich so einen hässlichen Einmaleffekt, so einen Cliff-Effekt. Wenn ich jetzt so Klumpen hätte, die dann rübergehen, wenn die jetzt wie eine Alterspyramide, so wie es halt ist, nicht so eine echte Pyramide ist, ne? So, sehe ich halt diesen Cliff-Effekt und der ist halt, den müsste man sich genau angucken, ob der dann noch richtig, also der könnte dazu führen, dass es verzerrt dargestellt wird. Aber generell teile ich das, glaube ich, außer dass wir halt für Methode 3 insgesamt, also C, ja, das ist, da brauchen wir nicht drüber reden, C ist mit, gibt es ein prüferisches Urteil zu, ein klares prüferisches Urteil mit einer klaren Feststellung. A und B würden wir aber auch uns schwer tun, das zu akzeptieren, würden wir also erhebliche Bauchschmerzen haben und würden das nur als Policy Choice zulassen und damit das nur als Policy Choice zulassen, ist es dann irgendwie auch tot.
Also ich sehe das Ganze, wie alle Sachen, die wir haben, sind ja so eine Art Kontinuum, wie ich den Zins berechne, wie granular ich ihn berechne. Und die herkömmliche Methode im Moment ist ja die wirklich alles durchschnittlich macht. Ja? Alles platt und durchschnittlich. Ist die einfachste, wird von allen angenommen. Auf dem Weg zu einer genaueren Berechnung ist für mich der Split-Discount-Approach. ob ich jetzt nur Aktive und Rentner nehme oder wie, da rechne ich auch Durchschnitt, setze aber nicht auf die gesamte, sondern auf Gruppen. Und wenn ich jetzt in 3 gehe, da werden meine Gruppen praktisch Jahr für Jahr berechnet. Das ist auch nichts anderes wie der Split-Discount-Approach. Deswegen würde ich alle diese Methoden, einen Wechsel aller dieser Methoden als Change-in-Accounting-Estimate nehmen. Ich sehe nicht, dass da ein großer Unterschied ist. 3c, wie gesagt, glaube ich, ist auch insgesamt abgelehnt. 3b halte ich sogar für die beste Methode. Ja, also da würde ich auch sagen, natürlich, da wird am genauesten gerechnet. Da nutze ich alle Daten, die ich habe. Und von daher würde ich also mit Ausnahme von 3c sagen, dass die Methoden alle unter den 19 fallen.
Frage. Und
deswegen auch als Change in Accounting Estimate.
Frage an deiner aber Sicht. Du sagst, wenn du von 1 ist im Prinzip die, ich sag mal, die einfachste Methode auch. 1 auf 3, dem würde ich auch zustimmen. Was ist denn von 3 auf 1? Ist das auch ein Change in Estimate?
Es ist, glaube ich, theoretisch, ne? Weil kein Mensch im Moment 3 macht. Ich meine, das Problem ist ja, ich glaube, bei beiden Punkten, ob ich jetzt bei Policy bin oder Estimate, am Ende muss ich ja begründen, warum ich es mache. Und Estimate ist ja normalerweise, und da müssen wir jetzt mal gucken, was auch die Änderungen ja bringen in IAS 8, wo normalerweise sagt, eigentlich müsste ich hier, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wenn ich neue Informationen nutze und so weiter. Jetzt, wenn ich aber die Informationen, die hatte ich ja bisher auch schon, wenn ich jetzt dann auf eine verfeinerte Methode gehe, wenn ich jetzt von der feineren auf die andere gehe, ich hatte ja anfangs schon gesagt, ich sehe immer in jedem Verfahren Pros und Cons. Ich nehme jetzt mal Nutzen-Kosten raus, ja, also die Kosten. Dann kann ich sagen, bei der durchschnittlichen habe ich eben halt dieses Thema. Wenn ich das jetzt wirklich mal als Nachteil oder Vorteil sehen will, ich habe, wenn sie sich dann im Normalfall, der aber anscheinend ja nicht mehr der Normalfall ist, mit ausgeglichener Rentner- und aktiven Population, dass sich das ausgleicht und ich dementsprechend versicherungsmathematische Verluste jetzt unter all den Annahmen hier vermeide, was ja nicht immer der Fall ist, kann ich das als Vorteil nehmen. Ich kann bei dem anderen, nehmen wir den Fall 3a, kann ich sagen, das ist ein Nachteil, da habe ich wirklich per se systematisch Verluste, ja? Aber der Vorteil, dass zumindest der Dienstzeitaufwand genauer gerechnet wird. Das ist der Vorteil gegenüber der anderen Methode. Also ich kann jetzt von keiner sagen, dass ich sage, die hat nur Nachteile. Vom Ranking her würde ich wahrscheinlich sagen, die 3b ist die beste. Kann ich auch am einfachsten argumentieren, ich gehe bei einem Estimate in diese Methode. Aber ich habe im Moment jetzt auch sehe ich nicht per se, dass ich sagen würde, auch jetzt von der 3er auf die 1er Methode zu gehen, das ginge nicht. Also von der 3b auf die 1, da würde ich mich schwer tun, wie ich da hinkomme. Von 3a auf 1 könnte ich dann die Argumente bringen und sagen, naja, damit vermeidest du ja die versicherungsmathematischen Verluste und wenn wir jetzt mal sagen, das Jahresergebnis in der GmV wird dadurch besser dargestellt, Fragezeichen dahinter, aber die Meinung kann man ja vertreten.
Aber das ist dann eine weitere Nebenbedingung oder eine weitere Zielsetzung. Ja. Wenn man sagt, die Zielsetzung besteht darin, einen möglichst guten Zins zu ermitteln oder abzuschätzen, dann täte ich mich wahrscheinlich schwer, von einer präziseren Methode auf eine gröbere Methode zu gehen. Sondern dann muss es irgendeine Nebenbedingung geben, wo man dann sagt, ich will mehr Ergebnisse in der G&V haben oder was weiß ich. Ich könnte natürlich eines noch machen, ich könnte sagen, das hat Herr Schmidt ja ganz am Anfang des Papiers ausgeführt, dass idealerweise es nicht zu Verschiebungen kommen darf. Das heißt, eigentlich sollte ich ja so schätzen, dass überhaupt keine versicherungsmathematischen Effekte entstehen. Das ist ja das Ziel. Und jetzt könnte ich natürlich die Methoden auch mal danach angucken, welche im Grunde genommen den größten Verriss erzeugen. Auch das könnte ich ja machen. Also ich brauche im Grunde genommen halt einen Yardstick, um zu sagen, ist das wirklich eine bessere Methode oder nicht. Ich glaube nur, dass diese Frage, ob es eine bessere Methode ist oder nicht, ja nach meinem Verständnis eigentlich nur dann eine Rolle spielt, wenn wir wirklich von einem Methodenwechsel sprechen würden. Denn ich wüsste nicht, dass man die gleiche Logik auch bei Estimates anzieht. Ich meine, der Logik nach natürlich schon. Ich habe ein feineres Verfahren jetzt, um bessere Schätzungen leisten zu können.
Aber die konkrete Hinweis, dass ich einen Methodenwechsel nur vornehmen darf, den gibt es tatsächlich nur eben bei Change of Accounting Policy, dass ich zu einer besseren Methode kommen muss.
Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, wirklich mit Notiz wissen. In dem neuen IAS 8 wird ja präzisiert, wenn neue Daten da sind, Change in Accounting Estimates und so weiter. Ja. Jetzt kann ich natürlich sagen, neue Daten, ich hatte immer schon die Möglichkeit, da könnte man natürlich sagen, ja, warum habt ihr das denn nicht gemacht, die Jahresscheiben zu rechnen. Ja. Und dann jetzt zu wechseln, und jetzt gehe ich mal von 1 auf 3, um nicht den umgekehrten Weg in die präzisere zu gehen. Und jetzt sage ich, jetzt mache ich Change in Accounting Estimate mit der Begründung, ja, ich habe ja die Daten da. Und dann sage ich, ja, die hattest du vor 5 Jahren auch schon. Also die Begründung ist auch da dann ein bisschen...
Für mich ist das wesentliche Argument, wenn dann die Sensitivität. Dadurch, dass ich jetzt mit einer kleineren Zinssatzänderung einen größeren Impact habe auf meine DBO. Also je höher der Zinssatz ist, desto weniger macht eigentlich eine Zinssatzänderung aus. Und deshalb schaut man jetzt so genau auf die Methoden und versucht das Letzte rauszuholen. Und das ist der Grund dann eben auch dadurch, dass die Variablen selber eine höhere Sensitivität bekommen habe, dass ich einen stärkeren Fokus auf die Variablen setze und auf die Methode dann fokussiere, die das am besten in Einklang bringt. Insofern würde ich dann argumentieren, das ist für mich der Ausweg, um zu sagen, da komme ich zu einem besseren Estimate.
Ich glaube, dass das einfach nur eine Sache ist, die im Augenblick schwierig zu beurteilen ist, weil der Stab ja selbst noch darüber brütet. Denn die Idee war eigentlich, meines Erachtens mal, zu sagen, ich will nicht so viel als Change in Estimate haben, weil alles Mögliche als Change in Estimate verkauft wird.
Momentan
so, sieht es umgekehrt aus. Jetzt kommt es praktisch genau umgekehrt. Ja. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob da der letzte Drop schon gelutscht ist, weil die Frage tatsächlich ist, ändere ich ein methodisches Vorgehen? Dann kann ich immer sagen, dann ist das Change in Accounting Policy. Oder würde ich sagen, na, meine Zielsetzung hat sich eigentlich nie geändert, war immer dieselbe, ich muss einen Zins schätzen. Ja, und dafür habe ich dann 10 verschiedene Verfahren und ich wähle mir eben eins aus und das ist in dieser Periode halt das Verfahren 3 gewesen. Jetzt meine ich, demnächst können wir uns ein bisschen mehr Mühe geben und haben bessere Software, dann machen wir Methode 5, aber die Zielsetzung als solche ändert sich nicht, dann ist es natürlich ein Change in Estimate. Das Problem ist, ich glaube, wenn man so argumentiert, wird es kaum noch Fälle geben, wo ich wirklich einen harten Change in Accounting Policy habe, es sei denn, dass der IASB tatsächlich eine Regelung ändert.
Oder ich wechsle vom Cost Model auf Surveyor Model bei IAS 40.
Ja, also klar. Das wäre genau. Volle genannt.
Genau. Ich habe noch eine andere Frage an den Spiel. Bei diesen ganzen Fällen haben wir ja jetzt einen sehr starken Deutschland-Fokus gehabt. Die Frage ist ja auch, was machen wir damit später? Manche Länder sind ja manchmal schon weiter darin, wie sie bestimmte Regelungen hier für IFRS interpretieren. Lassen wir jetzt mal über das Gap weg. Ich denke mal so an Frankreich oder Spanien. Da gibt es sicherlich auch größere Versorgungsverpflichtungen und wie die Aktuare da entsprechend ticken. Insofern wäre es für mich interessant, ob man erkennen kann, dass man da auch mehr in Richtung Methode 3, 4 abdriftet. Und wenn dann, hat man natürlich vielleicht auch einen guten Aufhänger, wenn man das wirklich, ich sag mal, einer Klärung zuführen will. Man könnte natürlich auch sagen, wir gehen mal davon aus, wie wir das jetzt besprochen haben, sind eigentlich alle Methoden zulässig, bis auf 3c. Ich wage mal zu prognostizieren, dass wenn wir in 2 Jahren hier wieder sitzen würden, da durchaus auch ein Shift erfolgt ist. Das heißt, meines Erachtens, das, was momentan passiert, jeder ist noch so ein bisschen in der Deckung, aber da wird es Bewegung geben. Die Frage ist, begleitet man diese Bewegung in dem Sinne, dass man vorsorglich sie irgendwo noch diskutieren lässt, was manchmal auch nicht zu einem besseren Ergebnis führt? Oder sagt man, vermeintlich alles so in Ordnung, das heißt, vermeintlich wird eben so ein Herdenverhalten eintreten und alle sind glücklich.
Vielleicht bevor Herr Schmidt antwortet und Stellung zu deinem Punkt, also wo überall sonst im Ausland vielleicht noch darüber gesprochen wird. Ich denke, 2 Punkte sind vielleicht wichtig. Zum einen den Punkt, den der Jens Freiberg ganz am Anfang gemacht hat. Man darf nicht verkennen, dass diese Diskussion eigentlich vom anderen Rechtshintergrund entstanden ist und damit auch einen anderen Treiber hat. Dass man die Diskussion gleicher Art auch unter IFRS führen kann, finde ich naheliegend. Also wenn man tatsächlich in den Vordergrund stellt, ich habe sehr grob gerechnet, ich möchte feiner rechnen. Da, glaube ich, kann keiner was gegen sagen. Ich glaube nur, dass eine Befassung, ob beim IASB oder beim IFRIC, wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit abgebügelt wird. Und zwar aus einem ganz einfachen Grunde. Wenn wir sagen, dass der eigentliche Treiber für die Unternehmen hier wirklich nur der ist, zu sagen, ich will Aufwand von der GNV ins OCI verschieben, und das würde ich ähnlich sehen wie du, dann haben wir hier einen Punkt, an dem der IASB ja selbst erstmal überlegen muss, wie nimmt er denn die Trennung zwischen OCI und GNV vor. Das bedeutet, er hat im Augenblick zwei aktive Projekte. Das eine ist das Framework-Projekt und das andere ist Financial Statement Presentation. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Thema bei euch abgebügelt würde, Martin, wenn es denn angelandet würde. Das heißt, wenn man das tatsächlich zur Klärung bringen wollte, dann muss man, glaube ich, den Treiber etwas anders setzen. Dann muss man weggehen von dieser dahinter eigentlich ja viel interessanteren Frage weggehen, zu sagen, habt ihr ein Problem damit, wenn wir hier ein bisschen was verschieben, als mehr zu der Frage der Methodik als solcher und ob die Methodik als solche noch in irgendeiner Form der Ermittlung des Rechnungszinses entspricht oder so. Dann, glaube ich, kann man hoffen, dass da eine Lösung kommt, aber sonst, glaube ich, geht das in den Wald.
Nein, also das sehe ich gerade eben auch für Punkt 4, ne? Also Split Discount Rate. Das Board hat gerade bei IAS 19R ja gerade versucht, einen Zins für alles, und jetzt fängt man an, Mikroportfolien zu bilden. Inwieweit das akzeptabel ist. Ich glaube, am Ende würde man wahrscheinlich sagen, ja.
Wir haben für uns noch diskutiert, wo stoppen wir eigentlich? Wenn uns jetzt jemand tatsächlich sagt, er macht das für IAS 19, und er sagt, IAS 19 ist eigentlich viel besser zu rechnen mit Spot Rates oder mit Forward Rates, dann würden wir das auch erwarten, dass man das unter IAS 37 auch nochmal kurz diskutiert. Dann würden wir nämlich gerne mal verstehen, warum es denn für IAS 37 so gut ist, einen Stichtagszins zu nehmen, und für IAS 19 Forward Rates und Spot Rates. Da würden wir also auch was zu haben wollen, um zu verstehen, warum. Also ich sehe das halt, es ist nicht nur ein IAS 19 Thema. Es wird ganz schnell für uns auch, weil die Bewertungsregeln von IAS 19 und IAS 37 sind zumindest similar, die sind nicht identisch. Da gibt es auch die Diskontierungsfragen, und dann bin ich ganz schnell eigentlich in dem Projekt Discount Rates vom IASB, wenn das halt mal irgendwann getrieben wird. Das müsste eigentlich in diesem ganzen Projekt für uns, in dem, also neben der Frage OCI, nicht OCI, ist das ein Thema für ein generelles Discount Rate Projekt.
Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Also eigentlich müsste man das vor die Klammer ziehen.
Nicht beim Unternehmen, ne? Ja, aber beim Unternehmen.
Aber ich kann das... Jens, ich kann das verstehen, wenn ich gleichgewichtige Verpflichtungen habe nach 37. Ich glaube, en bloc, en gros, werden die nach 19 wesentlich größer sein. Insofern würde man sagen, man möchte einen höheren Genauigkeitsgrad da erzielen, natürlich mit Nebeneffekten. Und bei 37 im Sinne, ich sag mal, Decomplexing, ja, möchte man doch bei dem alten Verfahren bleiben. Und dann ist es im Endeffekt dann eine Frage von Materialität.
Ich meine, ich glaube auch, dass das beim ISB und IFRIC, und selbst wenn man es so verfeinert, ist denn das noch zulässig. Also ich glaube, da wird am Ende gesagt, irgendwo am Horizont ist ja auch ein Projekt Discount Rate, und dann gibt es Financial Statement, Framework und so weiter. Dass da eine Entscheidung jetzt getroffen wird, glaube ich auch nicht. Und dann kommt vielleicht auch noch dazu, die Frage ist ja eben von Martin gekommen, haben wir denn oder sehen wir in der Anwendung Diversity in Practice, also sagt eine Jurisdiktion, nee, also 3a ist ja überhaupt nicht zulässig, und der andere sagt, oh ja, sehen wir schon. Da wird es ja wahrscheinlich auch die anderen, zumindest nach meiner Information, ich weiß nicht, wie die anderen da, wie die Informationsservice, würde man auch sagen, so, entweder wissen wir nicht, weil da wird gerade angewendet, oder ist nicht so. Also mir ist jetzt nicht bekannt, dass irgendwie in einem, die Diskussion hier läuft ja, dass in einem Land gesagt wird, das geht nicht, und im anderen gesagt, es geht. Was natürlich auch nochmal ein Punkt wäre, nimmt man es auf die Agenda oder nimmt man es nicht auf die Agenda?
Fragt man vielleicht auch gerade mal Herrn Schmidt, haben Sie Kenntnis darüber?
Also die AG-Mitglieder wussten, es wird auch in anderen europäischen Ländern diskutiert. Dann wird schon vereinzelt auch eine der alternativen Methoden angewendet, aber tiefere, vertiefende Kenntnisse hatten sie jetzt nicht, dass sie da jetzt sagen können, ja, das, da wird es komplett verboten oder da wird Methode 1 oder 2, beziehungsweise 2 verboten oder nur angewendet, also da die Informationen hatten die jetzt, die AG-Mitglieder jetzt auch nicht. Und ich konnte jetzt auch keine entsprechenden Informationen schaffen, weil die Diskussion ist noch einfach nicht so groß und dass man es da irgendwie Publikationen oder so zufindet.
Also ich weiß bei uns im Netzwerk, dass es in Kanada schon angewendet wird, und in Frankreich, da werden auch die anderen Methoden angewendet. Das sind die beiden Länder, die wir kennen, wo experimentiert wird mit dem Zinssatz unter IAS 19. Wir sind bislang so ein bisschen die Hardliner gewesen in
im Netzwerk.
Und was ich, ob dir da was bekannt ist, dass also bei den anderen Netzwerken die Sachen abgelehnt werden. Also ich sage, ich kann nur sagen, bei uns die Diskussion geht eher in die Richtung 3.10 jet. Bei dem anderen kann man sagen, ich habe eine Präferenz für den oder den, aber wir tun uns schwer zu sagen, die sind jetzt nach 19 nicht darstellbar. Bin mir jetzt nicht sicher, wie es bei den anderen ist, bei die Leute, EY, KPMG und so weiter. Aber die Frage, ich meine, was ist denn jetzt die Frage an uns? Ist die Frage, die sollen wir das beim fürs IC anlanden oder beim IASB Klärung oder was wollen wir
erreichen? Ganz offen, was tun wir jetzt damit? Und ich denke, wir beobachten das weiter und warten ab. Also ich glaube, wir können es nicht stoppen und am Schluss kann nur der IASB da einen Riegel vorschieben, das einzuschränken.
Also ich, meine persönliche Sicht ist, ich glaube auch, die Big Four werden das begleiten, werden oder sind dabei, eben die alternativen Methoden bis auf 3C auch zuzulassen. Das wird man bei ESMA auch aufnehmen und dann evaluieren, ob man sagt, ja, das stört uns aber jetzt oder nicht. Das ist für mich eigentlich der interessante Punkt, weil wenn, dann wird die ESMA das adressieren an das IC und dann würde man dann evaluieren müssen, ob man seiner Klärung zufügt oder eben nicht. Was vielleicht auch der elegantere Weg ist, und das wird sich innerhalb der nächsten drei, vier Jahre dann eben vollziehen. Und man kann das mit Spannung weiter beobachten. Ich glaube, wie gesagt, dass es einen Shift zu den anderen Methoden geben wird. Die Tür ist offen. Es mag Vorteile haben, je nachdem. Das wird beobachtet werden. Die Diskussion, die wir hier führen, was ist zulässig, was nicht, wird auch an anderen Stellen geführt werden. Und wenn sich einer wirklich so sehr daran stört, dann muss er das wirklich das IASB anschreiben. Nur die sind ja teilweise selber schuld, weil sie sich jeglichen solchen Projekten eigentlich verwehren. Zins steht zwar irgendwo, aber wann es denn mal in Angriff genommen wird, dann war es drum.
Also nochmal weitere Informationen. Die SEC hat ganz klar gesagt, also wenn jetzt ein Wechsel erfolgt von Methode 1 auf Methode 2, also zum Spot Rate Approach, die Richtung geht, ein Wechsel zurück geht nicht. Also das haben sie ganz klar gesagt. Die haben auch gesagt, okay, es ist ein Change in Accounting Estimate. Und wie gesagt, dass die...
Informell in diesem, wenn ich da kurz einhaken darf, in diesem nebulösen Austausch oder...
Naja gut, also über Unterlagen dieses, oder, über dieses Gespräch haben dann selber die Big Four-Gesellschaften groß entsprechende News-Alerts rausgegeben und darüber berichtet. Also, und das alle vier und woanders taucht es dann auch...
Nebulös ist es dann doch nicht so wie du es...
Nein, es ist eine Sekundärquelle, es ist...
Also ja,
aber wenn die SEC eine deutlich andere Meinung hätte, dann hätte sie sich sicherlich inzwischen geäußert.
Ja, zumal jetzt auch fast die Hälfte oder ein Großteil der US GAAP-Bilanzierer entsprechend so einen Wechsel vorgenommen haben. Einfach vor dem Hintergrund, ja, man kann die Zinsen oder den ganzen Pensionsaufwand reduzieren. Ja, wie Herr Freiberg anfänglich schon angesprochen hat, nach US GAAP ist ein gewisser Unterschied. Die Idee ist immer noch, irgendwann wird es recycelt, das dann bei der Korridormethode entweder fällt es raus oder es wird dann doch in dem Jahr gleich als separaten Aufwand gewiesen, wie es AT&T gemacht hat. Also insofern ist da noch ein kleiner Unterschied zu der Rechtslage nach IAS 19. Insofern ist es da etwas anders. Wenn man sich jetzt die Verlautbarung vom FASB anguckt zum Thema, welches Projekt nehmen wir also auf unsere Agenda? Ja, Pensionen sollte auf die Agenda. Es wird dort auch beobachtet, dass dort unterschiedliche Zinssätze für die Berechnung der Zinskosten, also der Pensionsaufwandskosten, verwendet werden. Und das führt dann, dass da die Vergleichbarkeit nicht mehr so gegeben ist. Und also wenn man zwischen den Zeilen das so liest, FASB ist da nicht ganz so begeistert drüber. Aber wie weit die jetzt gegen so eine Aussage der SEC, können Sie erstmal direkt nichts machen. Der Auftraggeber sagt, ja, macht's doch, wir haben nichts dagegen, dann kann FASB im ersten Runde nicht das irgendwie einschränken. Wenn Sie jetzt dann sozusagen die Rechnungslegungsvorschriften für Pensionsverpflichtungen ändern in Ihrem Projekt, was ja dann wieder ein großes Projekt ist, was sich über Jahre hinziehen wird, kann sich das dann auch noch wieder ändern. Also insofern gibt es dort in den USA dann auch noch weitere Bewegungen bei dem Thema. Gut. Ich nehme jetzt mit, dass wir keine Verlautbarung irgendwie machen wollen, wir auch nicht ans ISB herantreten wollen, sondern sie weiter informiert werden wollen über Entwicklungen zu dem Thema und das beobachten und dann gegebenenfalls, wenn es irgendwelche Ereignisse gibt, die jetzt nachteilig sind, dass dann Änderungen vorgenommen werden. Das gut, dann vielen Dank.
Gut, danke Herr Schmidt. Dann würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht jetzt eine vorgezogene Mittagspause machen,